Ja, auch heute werden wir uns nochmal mit dem Thema Heiligung beschäftigen. Das begleitet uns ja schon so seit ein paar Sonntagen. Und ich hatte jetzt so bei der Vorbereitung nochmal überlegt, Heiligung, es ist ja manchmal so, dass so fromme Begriffe auch noch im Alltag vorkommen. Manchmal weiß man dann nicht mehr so genau, was sich dahinter verbirgt. Aber so das Thema Heiligung hatte ich überlegt, wo taucht das noch auf? Und irgendwie Heiligung ist ja ein Wort von gestern oder vielleicht müsste man sogar sagen, auch von vorgestern. Also irgendwie Heiligung. Bitte? Achso, ich dachte, euch wäre was eingefallen. Gut. Als ich dann so darüber nachgedacht habe, womit man das vergleichen kann, bin ich so auf das Thema Selbstoptimierung gekommen. Das ist ja so ein großes Thema auch heute, so Selbstoptimierung. Da gibt es ja dann auch die unterschiedlichsten Angebote, weil es geht ja darum, wirklich aus sich so, sag mal, die beste Variante zu machen. Und wenn man das schafft, dann kann man am Ende seines Lebens auch dankbar und glücklich sein. Wir haben, glaube ich, Heiligung an vielen Stellen auch immer so verstanden als Selbstoptimierung, um am Ende, wenn wir oben dann da vor dem Türchen stehen, den Daumen nach oben bekommen und nicht den Daumen nach unten. Und von daher ist dieses Thema Heiligung ein Thema geworden, was an vielen Stellen, wir hatten das ja auch schon, immer wieder auch dazu führt, dass es uns eigentlich überfordert. Heiligung, damit haben wir ja uns dann auch beschäftigt, oder Heiligung ist ja eben etwas anderes als Selbstoptimierung. Das Erste, womit wir uns ja beschäftigt haben, war aus dem Hebräerbrief, so diese Aussage des Hebräerbriefes: ohne Heiligung kannst du den Herrn nicht sehen. Also ohne Heiligung kannst du den Herrn nicht erkennen. Und das ist natürlich, und dann wäre es ja wieder eine Form von Selbstoptimierung, das ist ja eben nicht, ich heilige mich, damit ich irgendwie weiß, dass da ein Gott ist und ich dann den Arm hebe und sage, ich folge dir nach. Nein, Heiligung ist das, was danach kommt. Wenn du Gott in deinem Leben entdecken willst, an den unterschiedlichen Stellen, dann geht es nicht ohne Heiligung. Wenn du Gott erkennen willst, so der Hebräerbrief, dann geht es nicht ohne Heiligung. Und von daher ist das schon ein wesentliches und wichtiges Thema. Wir haben das ja gerade auch in den Lesungen so mitgekriegt und gehört. Heiligung ist eben, weil es was anderes ist als Selbstoptimierung und weil es irgendwie in dieser Welt fremd ist, eben so ein Begriff, der auch deutlich macht, es gibt nochmal eine andere Wirklichkeit in dieser Welt. Wenn es nur die Wirklichkeit dieser Welt gäbe, dann könnte man sagen, okay, dann geht es auch um Selbstoptimierung oder darum, möglichst viel Schönes auch zu erleben. Aber dieses Thema Heiligung nimmt uns eben mit auf diesen Gedanken, dass da noch etwas ist neben dem, was diese Welt ist. Und das ist auch eben diese Unterscheidung. Wir haben ja das gerade auch in dem Text gehört, die Welt wird immer wieder erwähnt und wir sollen nicht Welt sein, sondern der Mensch, der Heiligung lebt, soll eben von etwas anderem herkommen. Und jetzt war immer wieder die Frage auch in der letzten Bibelstunde und danach, was ist eigentlich die Welt? Und dann können wir natürlich das sehr schnell sagen. Und so all die, die heute Morgen nicht aufgestanden sind oder die zum Fußball gegangen sind oder, das ist die Welt. Und die, die hier sind, das ist die, die eben nicht die Welt sind. Amen dazu. Endlich mal wieder klare Kante. Schön wäre, wenn es so, nee, das wäre nicht schön, aber man sagt ja so, schön wäre, wenn es so einfach wäre. Aber die Frage ist, ob es wirklich so schön ist. Um zu verstehen, was Welt ist, muss man eben das auch nochmal vom Ursprung her beleuchten. Und da wird es dann auch relativ klar. Welt ist, und das ist eben das, was uns in der Genesis berichtet wird, Welt ist das, und jetzt könnte man sagen, was jenseits des Paradieses ist. Denn im Ursprung gab es diese Trennung zwischen Welt und Reich Gottes nicht. Die hat es nicht gegeben. Es war alles irgendwie eins. Der Mensch lebte in diesem Kosmos und er lebte in dieser Welt und Gott lebte mit ihm da drin und man ging abends ein bisschen spazieren und. Da gab es keine Trennung. Aber das ist dann, was eben die Bibel erzählt, es gab diesen Punkt, wo das auseinandergebrochen ist. Wo erstmal innerhalb des Reiches Gottes, könnte man sagen, oder innerhalb des Paradieses etwas zerbrochen ist. Und das ist eben die eine Beziehung zwischen Gott und Mensch und auch die Beziehung des Menschen untereinander. Und das Ergebnis davon war eben, dass der Mensch jenseits des Paradieses sich ansiedeln musste. Und das war der Moment, wo das Reich Gottes, das Paradies, wie man das auch nennen will, und die Welt, wo das auseinanderging. Die Lebenswelt des Menschen ist jenseits des Paradieses. Und da hat man erstmal so eine Vorstellung davon. Also Welt ist am Ende das Ergebnis einer zerbrochenen Beziehung und ein Leben dann außerhalb dieser inniglichen Beziehung. Da geht es doch überhaupt nicht darum, gehe ich am Sonntagmorgen in Gottesdienst oder zum Fußball. Manchmal ist es mehr Gottesdienst, zum Fußball zu gehen. Also, und manchmal halt auch nicht. Also das ist erstmal wichtig, das auseinanderzuhalten. Wer das nicht glauben kann mit dem Fußball, fragt mich nachher, ich erkläre euch das. Das ist erstmal wichtig, das so vor Augen dann auch zu haben und das zu sehen, dass das zwei Welten sind. Aber, und das lernen wir dann im Alten Testament, es gab immer wieder auch diese Begegnungsorte, wo dann in dieser Welt das Reich Gottes oder das Heilige sich vergegenwärtigt hat. Und das hat den Menschen immer herausgefordert. Das Erste, was wir dann auch lesen, oder eins der eindrücklichsten Geschichten, ist die Geschichte von Mose. Er ist mitten in dieser Welt, geht sein Geschäft nach, was er so tagtäglich zu tun hat. Und auf einmal sieht er diesen brennenden Dornbusch und nähert sich ihm. Und dann hört er ja eine Stimme. Und dann kommen die beiden miteinander ins Gespräch. Und Mose will sich das genauer anschauen. Und dann hört er diese Aussage: Mose, zieh dir deine Schuhe aus, denn der Boden, den du betrittst, ist heiliger Boden. Also wenn der Mensch sich dem Heiligen nähert, dann muss er sich darauf einstellen und einlassen, muss sich reinigen, um dann dem Heiligen begegnen zu können. Das ist überall in den Religionen so, wo es sowas etwas wie Heiligtümer und Heilig gibt. Und so hörte Mose das auch: tritt zurück, das ist heiliger Boden hier, den du jetzt betrittst. In der Geschichte Israels hat sich ja dann das ergeben, dass später durch das Zehngebot und durch die Bundeslade ja eben auch ein Ort geschaffen wurde, wo das Heilige gegenwärtig war. Hinterher ist dann daraus der Tempel geworden. Und wir lesen dann in der Bibel im Alten Testament, wie der Mensch mit diesem Heiligen umgegangen ist. Es gab besonders befähigte Männer, die dann am Heiligtum gedient haben. Und sie wurden dann gesegnet und sie mussten auch nach einem gewissen, oder sie mussten sich dann auch sie mussten dann so leben, dass sie sich würdig erwiesen haben, am Heiligtum zu dienen. Und vielleicht kennt ihr höchstwahrscheinlich die Geschichte, als die Bundeslade unterwegs war. David hat sie ja hinterher nach Jerusalem geholt und dann einmal auf diesem Weg fing die Bundeslade ja an zu schaukeln. Und was macht man, wenn etwas Wertvolles dann runterfällt? Also man geht ja nicht zurück und schaut sich an, wie schön das zersplittert, sondern versucht man irgendwie das aufzufangen, irgendwie zu retten. Und die Männer, die rechts und links von der Lade standen, die versuchten das auch. Und was passierte? Sie fielen tot um. Weil die Begegnung des Menschen mit dem Heiligen immer etwas ist, was erstmal vom Menschen auch, ich sag mal, ermöglicht werden muss, indem er, und jetzt könnte man sagen, eben sich selbst vervollkommnet, indem er sich selbst optimiert. Da kann nicht jeder ranlangen und hinterher ins Heiligtum oder ins Allerheiligste, da durfte auch nicht jeder rein. Es waren immer besonders gesegnete, geweihte Menschen, die sich dann auch gereinigt haben, um sich dem Heiligtum zu nahen. Und von daher gab es in dieser Welt immer schon diese Begegnungsorte zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Der Begriff Profan ist eben der Begriff, der Welt dann genau beschreibt und der im Endeffekt das beschreibt, was damals im Paradies dann geschehen ist. Das Profanum ist das, was vor dem Heiligen ist. Es ist eben nicht das, was in dem Heiligen ist. Und das ist diese Trennung. Diese Trennung ist eben erfolgt durch den Sündenfall und durch die Vertreibung aus dem Paradies. Es gibt das Heilige und es gibt das Profane. Und das Profane, das ist ja ein Begriff, den wir heute noch kennen, der ja auch immer wieder benutzt wird. Also wenn wir sagen, das ist irgendwie profan, dann meinen wir ja irgendwie, naja, ist irgendwie nicht besonders wichtig, nicht besonders irgendwie, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken könnten. Das ist irgendwie, ja, irgendwie ganz normal. Aber das ist eben der Begriff für diese Trennung, das Heilige und das, was vor dem Heiligen ist, das Profane. Und um die Begegnung, oder es geht im Alten Testament auch immer um die Begegnung zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Und wenn wir uns dann vom Neuen Testament dem nahen, dann sehen wir sehr schnell, dass Jesus ein differenziertes Verhältnis zu dem Heiligtum hatte, also zum Tempel. Einmal, oder als er nach Jerusalem mit der einzog, dann sagte er, dieser Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der wird zusammenkrachen und muss neu gebaut werden, weil das, was da drin passiert, ist irgendwie. Er ist einmal in den Tempel reingegangen und hat sich dann damit beschäftigt, was da so, er war ja häufiger dann auch im Tempel, und dann hat er sich damit beschäftigt und hat die Händler gesehen und hat gesagt, ihr macht aus dem Tempel, aus dem Heiligen macht ihr ja eine Räuberbude, eine Wechselbude. Und hat die Händler rausgeworfen, weil er auch sagte, das passt doch nicht zusammen. Wenn jemand den Glauben verlieren will oder ungläubig werden will, dann gibt es eine wunderbare Möglichkeit. Fahrt nach Jerusalem. Fahrt nach Jerusalem und guckt euch das an. Guckt euch die Geschichte an. Geht mal in die Grabeskirche hinein und schaut euch das an. Spätestens dann werdet ihr denken, nee. In der Grabeskirche haben die unterschiedlichen Konfessionen dann je ihren eigenen Bereich, wo sie den einen Gott anbeten. Und nun meint mal nicht, man würde aufeinander Rücksicht nehmen. Ach, ihr macht heute 10 Minuten länger, okay, fangen wir 10 Minuten später an mit unserem Gottesdienst. Die hassen sich wie die Pest mitunter. Das ist ein Hauen und Stechen, und wenn man richtig steht, kriegt man 2 bis 3 Gottesdienste auf einmal mit, weil da keiner auf den anderen Rücksicht nimmt. Und da geh mal rein mit einem fragenden Herzen, ob das vielleicht die Religion sei, wo du auch sagst, das soll auch meine Religion werden. Also Jerusalem, dieser wunderbare Ort, ist auch ein Ort, an dem man wirklich gute Chancen hat, ungläubig zu werden. Weil man da sagen kann, wenn das Ausdruck eures Glaubens ist, dann gehe ich doch lieber sonntags zum Fußball. Und wenn wir uns das Leben Jesu dann angucken, und das war im Tempel ja dann auch klar geregelt, dann sehen wir, dass er irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte. Und dann lesen wir im Evangelium, als er dann am Kreuz starb, dass etwas im Tempel, also im Ort, wo das Heilige und das Profane ganz nah beieinander sind, dass im Tempel etwas geschah. Nämlich der Vorhang im Tempel zerriss in der Mitte durch, so lesen wir es im Evangelium. Und dieser Vorhang, das war eben genau der Ort zwischen dem Heiligen und zwischen dem Profanen. Zwischen dem, was im Heiligen ist und zwischen dem, was davor ist. Diese Trennung war klar und auf einmal zerreißt dieser Vorhang. Und von dem, was wir wissen, wurde er dann schnell auch wieder zugenäht. Aber der Vorhang an sich, physisch, wurde zugenäht. Aber das, was dort geistlich, spirituell passiert ist, kann nie wieder zugenäht werden. Denn das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft des Gekreuzigten. Es gibt diese Trennung nicht mehr zwischen Welt und Reich Gottes. Es ist eins. Es gehört auf einmal zusammen. Da ist nicht mehr die Trennung, wie, deswegen machen wir das ja so, wie wir es machen als Protestanten und als Baptisten und nicht so wie die katholische Kirche, du darfst bis hierhin gehen und dann sagt man, stopp, hier, das ist jetzt der Bereich des Priesters, hier, das ist der Ort, wo mit dem Heiligen umgegangen wird. Das gibt es für uns nicht mehr, weil wir sagen, dieser Vorhang ist zerrissen, wir trennen diese Welt nicht mehr ein in vor dem Heiligen und da, was dahinter ist, zwischen Reich Gottes und Reich dieser Welt. Wenn man das so hört, muss man sagen, das stimmt doch gar nicht. In der Bibel kommt es ja anders vor, ja? Weil man muss jetzt wissen, wo diese Einheit stattfindet. Zwischen Reich Gottes und Reich dieser Welt. Und diese Einheit findet eben statt, und das ist das, was Jesus gesagt hat, nicht äußerlich, dass ihr sagen könntet, guck mal, da ist es, sondern das Reich Gottes ist inwendig mitten unter euch. Also dort, wo diese Trennung zwischen dem Heiligen und dem Profanen aufgehoben ist, ist eben nicht hier in diesem Raum, sondern ist hier in meinem Herzen und in deinem Herzen. Da kommen diese beiden Wirklichkeiten zusammen. Reich Gottes, Paradies und Reich dieser Welt. Weil wir Menschen zweier Wirklichkeiten nun sind. In dieser Welt, und deswegen redet die Bibel auch weiterhin davon, der Apostel Paulus und andere, in dieser Welt, im äußerlichen Raum, da findet diese Trennung noch statt. Weil wir sind noch nicht wieder im Paradies angekommen. Da gibt es diese Trennung. Und da gibt es eben dann auch die Unterscheidung, das ist Welt und das ist Reich Gottes. Aber nicht mehr so, dass wir diese Trennung in uns haben. Darum, wenn das Neue Testament über Gottesdienst redet, also darüber redet, wie man denn mit diesem Heiligen umgeht zu dieser besonderen Zeit, vielleicht auch an diesem besonderen Ort. Was benutzt sie da für eine Sprache? Keine heiligen Begriffe, nicht irgendwie so Begriffe, die irgendwie nur Insider im Endeffekt verstehen, sondern die Begriffe, die uns im Neuen Testament begegnen, die sich auf Gottesdienst beziehen, das sind alles profane Begriffe, ganz profane Bezeichnungen, weil dieses Heilige nun eben inmitten des Profanen gefeiert wird. Das Heilige ist im Profanen angekommen. Und darum, wenn wir nun darüber reden, wie wir das Heilige leben und gestalten, dann redet man auch ganz profan darüber. Weil, und das ist eben die Wirklichkeit im Christentum, im Glaubenden gibt es diese Trennung nicht mehr heilig, unheilig. Sondern da sagt der Apostel Paulus, du bist heilig. Punkt. Ihr Heiligen in Rom, ihr Heiligen in Korinth, ihr Heiligen zu Ephesus. Und wir lesen ja in der Bibel, was dort überall los war. Aber er lässt sich nicht davon abbringen, von dieser Erkenntnis, dann auch die, wo er auch verzweifeln kann, Heilige zu nennen, weil es diese Trennung nicht mehr gibt. In diesem unheiligen Körper hat das Heil stattgefunden. Und deswegen sagt er, du bist heilig. Punkt. Lass dir nichts anderes einreden und glaub auch nichts anderes. Und das ist das, wo wir dann eben beim Thema Heiligung sind, dann kommt es eben zu dem herausfordernden Leben eines Christen, wo wir alle miteinander herausgefordert sind. Und eine Herausforderung, ich hatte es ja auch erwähnt, wir müssen uns das immer wieder so auch in Erinnerung rufen, weil man es so schnell vergisst, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ich bin doch nicht dein Wünschekasper, sagt Jesus. Ich bin doch nicht der Onkel, der dir dann alle Wünsche erfüllt, die du hast und deine Wehwehchen heilt, die du hast. Das bin ich nicht, sagt er. Und das ist doch auch unsere Erfahrung. Das Christentum wird doch nicht dadurch, oder wir können im Christentum doch nicht ein Zeugnis abgeben davon, dass in unserem Leben alles gelingt und dass uns nicht ein Knie mal irgendwie wehtut, sondern manchmal sind sogar beide. Und wir gehen zum Gottesdienst, wir sagen, wir sind Heilige und manchmal müssen wir an Krücken durch das Leben gehen. Ja, das ist das Leben. Und wir alle kennen das, wenn man ein paar Tage älter geworden ist, dann weiß man das doch, dass so das Leben ist, auch des Christen. Und dann kann man natürlich sagen, Jesus, also ich habe mir das ja anders vorgestellt. Ich dachte, du bist dann so der Optimierer meines Lebens. Das ist aber nicht das Evangelium. Das Evangelium heißt nicht, der Herr Jesus dann rückt alles gerade, was in meinem Leben ungerade ist, macht alles gesund, was krank ist, macht alles reich, was arm ist. Das ist nicht das Evangelium. Das ist diese Welt und Prinzip und Logik dieser Welt. Jesus sagt nicht, dann leg mir mal dein Sparbuch vor und ich gucke mir das mal an und schau mal irgendwie. Nein, sagt er nicht. Er weiß genau, dass das Leben ein Kreuz ist. Nicht nur für ihn am Kreuz, sondern auch für uns. Das Leben ist eine Herausforderung. Und Jesus sagt, nimm es in die Hand und folge mir nach. Nimm es in die Hand. Und was du dann erleben wirst, wird manchmal sein, dass es Heilung gibt in deinem Leben. Aber was du dann erleben wirst, ist, dass ich als der Heilige in dir die Kraft gebe, das, was dich niederdrückt, zu tragen und weiterzugehen. Und das ist das, was die erste Herausforderung ist. Und ich glaube, wir haben da sehr lange auch einfach Quatsch gepredigt und verkündigt. Und dann haben die Leute das irgendwann gemerkt und haben gesagt, naja, du, aber ich habe einen Job verloren und du hast mir doch gesagt, dein Herr Jesus, der kümmert sich darum und jetzt habe ich keinen Job mehr. Und dann sagen sie, nee, lass sein. Vielleicht sind unsere Kirchen, haben wir als Kirchen deswegen ein Problem in unserem Land, weil wir ein Evangelium verkündigt haben, was dem Evangelium Jesu nicht gemäß war. Und dann geht es nicht darum, dass wir irgendwelche sexuellen Praktiken irgendwie anerkennen oder so. Lest euch die Evangelien durch, da hatte Jesus überhaupt keinen Stress mit. Er ging mit ganz anderen Themen ins Gericht und Sexualität war nun wirklich ein Randthema. Und wir plustern das auf und warum? Ja, weil wir vom Evangelium etwas gehört haben, was das Evangelium nicht ist. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Hast du Schmerzen? Ja, hatte ich auch. Pack's an, folge mir nach. Sitz nicht in der Ecke rum und das hat der Lahme ja auch gehört. Steh auf, nimm dein Bett, da kommt nicht vor, ich heile dich, ich mach dich gesund, sondern er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh los. Und das Bett nimmt er ja nicht, um irgendwie Platz zu machen für den Nächsten, damit er sein Bett da hinstellen kann oder um als ordentlicher Mensch eben um aufzuräumen, sondern das Bett ist das Zeichen seiner Hinfälligkeit. Und dann geh damit los. Und du wirst merken und erleben, das Reich Gottes in dir wird dir die Kraft geben, mit dem Hinfälligen, mit dem Scheitern umzugehen, so dass du weitergehst und dich nicht davon aufhalten lässt. Und wenn du auf allen Vieren ins Himmelreich kommst, weil die Arthrose deinen ganzen Körper niederdrückt, dann ist das bitter in dieser Welt, die noch nicht das Paradies ist. Aber dann ist entscheidend, dass du im Reich Gottes ankommst. Nicht pumperl gesund. Die wenigsten Leute sterben pumperl gesund. Sondern, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen, mit dem, wer wir sind und wie wir sind. Und das ist die erste Herausforderung auch im Reich Gottes, wenn es darum geht, Heiligung zu leben. Und dann sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und dann schreibt der Apostel Paulus eben diese Verse, die wir auch gerade gehört haben, und wo er auch die Unterscheidung macht und sagt, richtet euer Leben nicht nach dieser Welt aus, weil deren Verstand ist verfinstert, deren Durchblick nicht, weil sie dumm sind. Die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts, sagt Jesus an einer Stelle. Aber sie haben eine gewisse Verfinsterung, sie haben eine falsche Vorstellung vom Leben. Sie haben, und das sagt Paulus dann an dieser Stelle, sie haben ein verfestigtes Herz. Und deswegen orientier dich in deinem Leben, in der Nachfolge, nicht an dem, was diese Welt sagt, nach den Prinzipien dieser Welt, die natürlich Prinzipien sind, die in dieser Welt funktionieren. Aber das Reich Gottes ist eben etwas anderes. Und sagt, das Reich Gottes besteht eben nicht darin, diesem verfestigten Herzen zu folgen und sich daran irgendwie auszurichten, sondern in der Heiligung. Paulus benutzt da diesen Begriff Akathasis. Also die Katharsis ist, kann man übersetzen mit Reinigung. Aber das ist eben nicht so nur die äußere Reinigung, ich gucke irgendwie, dass alles schön sauber ist. Katharsis ist die Reinigung des Herzens, die Umwandlung des Herzens. Und Paulus sagt, richtet euch nicht an den aus, die diese Akathasis, A ist immer das Negativum davor, die danach gehen, sondern heiligt euch. Was ist denn diese Akathasis? Ich habe es ja schon mal erwähnt und ich habe mir dann gestern auch noch mal überlegt, wie dolle ich jetzt über die Politik herfalle. Es sind auch alles Menschen. Ja. Aber wisst ihr, es geht mir so dermaßen auf den Geist, dass man eine bestimmte politische Haltung haben kann und zum Beispiel sagt, ich bin links, ich bin christlich, ich bin die Rettung des christlichen Abendlands und. Ich kann so etwas nach außen hin postulieren und wenn ich dann die Menschen sehe, wie sie mit anderen Menschen umgehen, dann denke ich mir, wie passt das zusammen? Wenn ich dann sehe, wie man mit Geld umgeht, wie passt das zusammen? Und das ist das, was uns auch mehr und mehr dann auch herausfordert in den Demokratien, dass wir sagen, die uns da etwas predigen und so das sagen, wir sollten so und so sein in dieser Gesellschaft. Wenn wir mal den Schleier lüften und dahinter gucken, merken wir, die sind ganz anders. Das ist immer so, die predigen Wasser und trinken Wein. In früheren Zeiten hat man das dem Pfaffen vorgeworfen. Und war das Thema in der Kirche? Heute ist das Thema in der Politik. Ich kann natürlich irgendetwas postulieren, wie ich selber mich dazu verhalte, wie ich selber mich benehme, hat damit nichts zu tun. Und deswegen wird das auch immer und immer unglaubwürdiger. Aber das ist auch unser Problem seit ein paar Jahrhunderten länger schon, dass die Leute sagen, ja, was ihr da redet, ist ja schön und gut, klingt auch gut, aber ich gucke mir dein Leben an. Und wie sieht das aus? Und das ist dieser Punkt, wo der Apostel Paulus sagt, nicht nach dieser Akathasis streben, sondern nach dem, was das Herz wirklich verwandelt. Und das ist Heiligung. Und das ist dann der Punkt, wo man auf einmal erlebt, dass man als Heiliger den Herrn Jesus fragt, sag mal, wie hältst du es eigentlich mit dem Profanen in meinem Leben? Also, wie ist das eigentlich, wie siehst du das, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe? Ich lerne in dieser Welt, wie das zu sein hat und dass ich am besten doch nicht blöd bin und. Das kriege ich alles mit, aber Herr Jesus, lass uns doch in dieser Woche mal darüber reden, wie du das bei mir siehst, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr so betet und so mit eurem Herrn ins Gespräch kommt, dass er euch dazu etwas sagt. Er wird sich dann dazu äußern. Und vielleicht wirst du dann hören, es ist schön, wie du mit deinen Nachbarn, mit den Menschen umgehst. Das ist wirklich schön, macht mir Freude. Vielleicht aber hörst du auch, dass du immer um den so einen Bogen machst. Finde ich nicht schön. Red doch mal eine Woche mit deinem Herrn darüber, wie ist das eigentlich, Jesus, mit den Fremden. Ich habe gelesen, im Alten, aber auch im Neuen Testament, ist ein großes Thema für dich, Umgang mit den Fremden. Du siehst gerade unsere politische Wirklichkeit. Wir wissen auch nicht mehr genau, wo oben und unten da ist. Wir dürfen nicht sagen, dass irgendwann vielleicht das Boot voll ist, dass unsere Aufnahmekapazität dann irgendwie dann auch begrenzt ist, wird problematisch. Aber auf der anderen Seite wird uns dann irgendwie da so Bilder eingepflanzt, als wären die Fremden alle irgendwie nur Schmarotzer und. Sag mal, Jesus, wie bist du eigentlich mit meinem Umgang mit dem Fremden? Zufrieden. betet doch mal eine Woche nur so, dass ihr euren Herrn fragt, wie mache ich mich da? Und Jesus, vielleicht weiß ich es ja selber, aber kannst du mir dabei helfen, zwischen all dem, was mich gerade in dieser Welt umgibt, von dem Profanen her und von dem, wo Menschen eben nicht von ihrem Herzen her kommen, sondern von anderer Motivation. Sag du mir doch mal bitte was zu dem, wie ich mit dem Fremden umgehe. Oder die Schwachen im Lande. Da wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sowieso einiges tun. Unsere sozialen Sicherungssysteme fliegen uns um die Ohren. Das ist nicht mehr finanzierbar. Sagt uns noch keiner so richtig. Ab und zu ploppt das ja auf, aber wer ein bisschen mitdenkt, weiß, das ist so nicht mehr finanzierbar. Und wir fangen jetzt an, darüber nachzudenken, wie wir mit den Schwachen im Lande umgehen. Und kriegen da auch bestimmte Bilder vor Augen gemalt. Und Herr Jesus, bitte doch mal eine Woche nur so, dass ihr ihn fragt, Herr Jesus, wie siehst du das eigentlich bei mir, mein Umgang mit den Schwachen? Und komm mir bitte nicht schon wieder mit dieser Geschichte, was ihr einem meiner Geringsten getan habt. Ich kann nicht mehr. Aber sag doch mal, wie nimmst du das bei mir wahr? Wie bin ich zu den Armen, zu den Kranken? Ist das dem gemäß, was in mir lebt vom Reich Gottes, Herr? Oder frag dich noch mal, Herr, du weißt, in dieser Welt aufrichtig zu sein, es ist alles nicht so einfach. Wie siehst du das eigentlich bei mir, wie ich mit der Wahrheit umgehe? Und jetzt geht es nicht um das Bekenntnis, das ist auch wichtig, aber wie wahrhaftig bin ich eigentlich in dieser Welt? Wie wahrhaftig gehe ich eigentlich mit Menschen um? Sag mir doch mal bitte was dazu, wo wir gerade bei dem Thema sind, Wahrhaftigkeit. Du weißt, diese Welt funktioniert so. Geld regiert die Welt. Punkt. Und Herr, manchmal habe ich Angst, dass Geld auch mich regiert. Ich habe meinen Job, verdiene gut und hatte diese Woche wieder eine Begegnung hier von einem Menschen, der meinte, ob wir, ist egal was, es gebrauchen könnten. Er würde es uns gerne spenden. Ansonsten würde er es wegwerfen. Ist oft eine Frage auch unter uns. Schmeiße ich es weg oder gebe ich es der Gemeinde? Wie ist das mit dem mir Anvertrauten? Jesus, schau du mir doch mal wirklich ins Herz und sag mir, regiert das Geld auch mich? Oder bin ich jemand, der sich wirklich bewusst ärmer macht, als er ist und sein könnte, einfach indem er spendet, weitergibt? Wir hätten finanziell überhaupt keine Probleme, wenn jeder den Zehnten gibt. Wir müssten dann nur noch mal überlegen, vom Brutto oder vom Netto. Zehnten von dem, was am Monatsende übrig bleibt, das ist es nicht. Herr Jesus, sag mir doch mal etwas von dir her zu diesem Thema. Heilige stehen immer in der Gefahr, zu Scheinheiligen zu werden. Nämlich dann, wenn sie das Thema Heiligung aus ihrem Leben ausblenden. Du kannst nichts dazu tun. Und Paulus nennt dich einen Heiligen. Und das hat er von seinem Herrn, weil er uns heilig gemacht hat. Das wird dir niemand nehmen. Das kann dir niemand nehmen. Aber dann kommt eben der nächste Schritt. Inmitten dieser Welt, inmitten all den Profanen, was uns umgibt, lebe ich das, was in mir ist, und lasse davon dann auch mein Leben durchdringen. Stelle ich mein Leben in das Licht Gottes, in das Licht des Evangeliums? Oder sage ich dann einfach, naja, danke Herr, aber in Bezug auf Geldanlage, da habe ich einen besseren Berater. Der sagt mir, wo ich mehr Prozente bekomme. Und dann wird der Jesus nicht sagen, dann fliegst du raus. Du bleibst heilig. Aber dann hören wir mehr und mehr auf, in dieser Welt das zu leben, wo Menschen entdecken, weil das ist auch eine Aussage, wir haben am Donnerstag darüber gesprochen, wo Menschen entdecken, dass in ihrem Miteinander nehmen sie wahr, dass da etwas anderes ist. Und dazu sind wir eingeladen. Da sind wir müde geworden, ich auch, als Gemeinde, als Bund, als Christen in diesem Land. Und wir können Gott bitten, er soll doch mal wieder eine Erweckung schenken. Das kann man machen. Aber das Erste, was Menschen dann sehen, wenn wir ihnen etwas von diesem Evangelium erzählen, ist das, was es mit mir macht und was ich davon ausstrahle, was durch mich in diese Welt hinein dann strahlt. Jemand hat mir diese Woche noch mal ein Bild geschickt mit einem Spruch, das geht dann zurück auf das kleine Fritzchen, der mit seiner Oma in einem prachtvollen Dom ist und sich das alles anschaut. Und also wir haben für sowas kein Geld und wollen für sowas auch kein Geld haben. Aber wenn ihr da aus dem Fenster guckt, dann alle so bunte Bleiglasfenster, wir haben ein bisschen was davor. Ne? Und dann fragt Fritzchen eben die Oma, sag mal, wer sind denn die Leute, die ich dort sehe? Ja, sagt die Oma, das sind die Heiligen unserer Kirche. Und als am nächsten Montag im Religionsunterricht der Lehrer ihn fragt, sag mal, oder die Klasse fragt, sag mal, was ist eigentlich ein Heiliger? Dann meldet sich Fritzchen und sagt, ich weiß es. Heilige, das sind die, durch die das Licht scheint. Amen.